René sich vorgenommen hat, ist, und das macht er immer sehr schön, er hat immer schöne Titel, Hoffnungslosigkeit macht hilflos. Das ist das Thema, über das wir heute nachdenken wollen. Und ich habe einen Text aus den Klageliedern herausgesucht, den ich uns lesen möchte. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich. Klagelieder 3, Abvers 21. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seine Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, denn Gott hat es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lass sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner vollen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass Gott 0,1% oder 0,01% der Menschen erwählt hat und betonen die Erwählung sehr, sehr stark. Und der ganze Rest ist ihnen egal, im besten Fall. Und im schlechtesten Fall freut er sich daran, dass sie vernichtet werden und für ewig in die Verdammnis gehen. Dieser Text spricht eindeutig eine andere Sprache. Es ist unbiblisch, wenn das jemand so sagt. Wollte ich nur mal noch erwähnen.
Wir wollen uns heute mit einem Text beschäftigen aus Römer 15, die Verse 4 bis 13. Und ich werde sie im Laufe der Predigt uns lesen. Und Martin sagte schon, unser Thema heute soll sein, Hoffnungslosigkeit macht hilflos. Diesen Satz habe ich so ähnlich in einer Zeitschrift gelesen, er ist also nicht von mir. Doch da ist etwas dran. Und somit fand ich es gut, mich damit etwas näher zu beschäftigen. Dabei möchte ich aber nicht unbedingt auf die Hoffnungslosigkeit vieler schauen und der damit verbundenen Hilflosigkeit, sondern unseren Blick allein auf Jesus Christus richten, der uns und die Menschen, die keine Hoffnung haben, daraus holen kann. Die Erfahrungen, die wir gerade in der letzten Zeit auch als Familie gemacht haben, haben mich wieder ganz neu gelehrt, dass es nötig und das einzig Richtige ist, dem Herrn allein zu vertrauen und seine Hoffnung allein auf ihn zu setzen. Denn Mutlosigkeit, Hilflosigkeit ist es, was wir verstärkt sehen können. Nicht nur in der Welt wird dies immer deutlicher, sondern wir alle müssen uns fragen, ob wir eine Hoffnung haben, die uns über alle menschliche Hilflosigkeit hinweg tröstet und Zuversicht gibt. Jeder wird jetzt vermutlich denken, na klar habe ich diese Hoffnung und es ist für einen Christen überhaupt keine Frage. Doch ehe wir vorschnell antworten, sollten wir uns wirklich darüber im Klaren sein, warum dann sich so viele Sorgen breit machen dürfen und warum wirken selbst wir Christen zunehmend ausgebrannter und teils hoffnungslos. Und damit eine Frage, kann ein Christ überhaupt ausgebrannt sein, wenn er eine berechtigte Hoffnung hat oder eine berechtigte Hoffnung in ihm ist? Jesus sagt uns in seinem Wort, wir sollen brennend im Geist sein. Was heißt das aber genau? Wir müssen den Herrn lieben mit unserer ganzen Seele, mit Geist und Verstand, ja mit allem, was wir haben, um die Hoffnung zu besitzen, die uns trägt und nicht beim ersten Anzeichen von Anfechtungen oder Problemen zusammenbricht. Denn Christus hat uns zuerst geliebt und ist uns in seiner Liebe begegnet. Und für die vielen Menschen, die seine Liebe noch nicht ergriffen haben, ja, ich möchte sagen, begriffen haben, gilt das Gleiche. Denn unser Gott macht keinen Unterschied und liebt alle mit der gleichen barmherzigen Liebe. Können wir diese jemals im vollen Umfang begreifen? Hier auf dieser durch die Sünde zerstörten Welt bestimmt nicht, aber bei ihm schon. Und das führt uns in die Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Er wird alles einmal wunderbar hinausführen. Und damit zusammenhängend gehört die Frage, auf wen oder was setze ich also meine Hoffnung? Jeder, der sich auf seinen Herrn verlässt und ihm vertraut, weil er weiß, dass er mit seinem Geist erfüllt ist, darf glaubensgewiss bekennen, dass er eine Hoffnung hat und so über manche Schwierigkeit hinweg getröstet sein kann. Jetzt könnte man hier eigentlich schon einen Punkt machen, doch so einfach ist die Frage nach der Hoffnung in uns nicht zu übergehen und deshalb lohnt es sich, tiefer in die Materie einzutauchen. Der Psalmist, und damit will ich beginnen, drückt es so aus, er fragt und schreit seinen Hilferuf hinaus, gibt aber gleich durch seinen Glauben auch die erlösende Antwort. Und so heißt es, Psalm 121, die Verse 1 und 2, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Fällt uns eine Besonderheit auf? Woher und wie bekomme ich Hilfe und damit Hoffnung? Wir müssen zuallererst nach oben schauen, um nicht in der Resignation zu ersticken und um nicht in einem Teufelskreislauf stecken zu bleiben, der sich meist wie ein Karussell dreht, bei dem man den Ausschalter nicht findet. Darum bleibt heute und zu aller Zeit das Wort vom Kreuz stehen, welches uns den Blick freiräumt, weg von uns selbst hin zu Christus, der unser aller Trost und Hoffnung ist. Wenn nicht wir, die Erlösten, unsere Häupter erheben und auf den Retter, Jesus Christus, blicken, wer wird es dann machen? Um in die Tiefen und die Fülle Gottes vorzudringen, müssen wir aufschauen zu ihm, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der uns in alle Wahrheiten und Geheimnisse Gottes führen will. Darin haben wir einen wichtigen Auftrag und eine Vorreiterrolle. Denn nur im Glauben und gewiss des Sieges in unseren Herzen durch Christus, unseren Herrn, können wir der Hoffnung in uns Ausdruck verleihen und sie nach außen hin tragen und weitersagen. Nur von ihm, dem auferstandenen und für uns gekreuzigten Herrn Jesus Christus, kann uns Hilfe kommen und damit wird die Hoffnung in uns lebendig, gleich wie der Christus selbst lebendig in uns ist. Das anzunehmen und zu glauben, ist vielleicht die größte Herausforderung in unserem gesamten Leben. Zu verstehen, dass es jemanden gibt, der aus jeder ausweglosen Situation helfen kann. Und es ist oftmal nicht nur für Ungläubige schwer zu verstehen. Zwei Dinge sind es also, mit denen wir uns befassen müssen oder denen wir uns stellen müssen, obwohl das Thema noch viel mehr Facetten beinhaltet. Zum einen, wie überwinde ich meine persönliche Lebensangst, um Hilfe vom Herrn zu bekommen und anzunehmen? Und das Zweite, worauf wir blicken wollen, kann ich meine jetzige Lebenssituation von Gott annehmen und dankbar dafür sein, weil ich wissen darf, dass er mich nur gute Wege führt? Um diese Fragen zu beantworten, kann uns der heutige Predigttext, wie gesagt, aus Römer 15 hoffentlich behilflich sein. Wir nehmen ja so oft die Worte wie hoffen und helfen in den Mund, dass uns manchmal gar nicht bewusst ist, was wir da eigentlich reden. Doch so soll alles, was wir reden, auch von unserer innersten Überzeugung herrühren. Es fängt mit dem an, was wir glauben. Denn Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 15, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. So ist es ja mit vielen Dingen. Nicht nur mit den Speisen, worum es ja hier auch in diesem Brief geht, sondern mit unserem ganzen Gedankengut und den hieraus resultierenden Handlungen. Woher sollen wir also wissen, was gut und richtig ist, wenn wir uns nicht Hilfe und Antworten holen bei dem, der weiß, was gehauen und gestochen ist, und zwar nicht in Steintafeln, sprich den Gesetzen, sondern aus seiner Liebe heraus uns in seinem Wort gegeben und niedergeschrieben ist. Dies soll letztlich in unseren Herzen festgeschrieben sein. Wirkliche Antworten können wir demnach nur in seinem Wort finden. Paulus war ein Gelehrter, und auch wenn wir nicht alles verstehen, was der liebe Bruder da schreibt, das hat schon Petrus, der Fischer, festgestellt, so wird uns doch der Geist Gottes die Dinge aufschließen, die für uns wichtig sind, wenn wir uns dem Reden Gottes nicht verschließen. Darauf kommt es an, dass Gott selbst zu uns redet und wir nicht unsere Herzen vor ihm verbergen oder dicht machen. So redet Gott zuallererst durch sein Wort, durch die Bibel. Zu Beginn schreibt Paulus denn auch gleich in Kapitel 15 ab Vers 4 von der Hoffnung, die durch die Schrift genährt und bestätigt wird. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. So finden wir nur Trost für unser Leben, wenn wir uns mit der Heiligen Schrift, der Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigen und auseinandersetzen. Alle anderen Dinge, womit sich die Welt abgibt, können nicht helfen. Sie lähmen nur und lenken vielleicht für kurze Zeit ab, aber Hilfe können sie nicht geben und Probleme werden maximal überdeckt, anstatt sie aus dem Weg zu räumen. Die Sinne werden benebelt, die Augen und Ohren zugedröhnt, aber um wach zu machen oder wach zu rütteln, aufzurütteln, reichen sie nicht aus. Echte Hilfe können wir von der Welt nicht erwarten, denn wir wissen ja, wer momentan der Herrscher über die Welt ist. Also im Gegenteil, was die Welt anbietet und sei es noch so verlockend, engt nur ein und macht stumpfsinnig. Christus, der sich selbst geopfert und uns geschenkt hat, ist der Einzige, der wirklich frei machen kann. Und um ihn besser kennenzulernen, ihn zu verstehen, müssen wir uns schon mit dem, was er für uns getan hat und worüber schon die Alten geschrieben haben, inspiriert und im Auftrage Gottes auseinandersetzen. Und damit haben wir schon das prägnanteste Hilfsmittel, was uns heute zur Verfügung steht. Alle Schrift ist uns zur Erbauung gegeben, damit wir zugerüstet sind im Glauben und unterschieden werden können von den Menschen und dem Leben in der Welt, die hilflos umherirren oder umhereiern. Wenn wir in der Schrift gegründet sind und unser Fundament allein auf Jesus Christus beruht, dann können wir auch einander ermuntern und die frohe Botschaft anderen vermitteln. So heißt es in Timotheus, 2. Timotheus 3, 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Letztendlich kann nur das, was wir wissen, uns eine feste Hoffnung und Zuversicht geben. Und damit ist nicht der Intelligenzquotient, bei dem Wort hatte ich schon Schwierigkeiten, es aufzuschreiben, gemeint, sondern was wir tief und fest in unserem Innern durch die Kraft des Heiligen Geistes wissen oder wissen dürfen, nämlich aufgrund des Glaubens, damit die Hoffnung in uns lebendig werden kann. Mit diesem Glauben will uns der Herr beschenken und dafür schenkt er sich selbst. Darum lasst uns unaufhörlich beten, damit Menschen Jesus Christus als Herrn und Heiland annehmen und gerettet werden. Abraham, Isaak, Jakob und viele andere wussten davon rein durch den Glauben an den lebendigen und einzigen Gott. Wie sollten die Patriarchen, die damals ja nicht die ganze Schrift zur Verfügung hatten und viele, die selbst heute nicht lesen oder schreiben können, an den lebendigen Gott glauben, wenn nicht durch die Offenbarung Gottes und Jesu selbst, ausgegossen durch den Geist, der in jedem Gläubigen wirken kann. Ja, wie sollten sie Gott erkennen? Und im Gegensatz, was die Welt behauptet, wer an einen Gott glaubt, klammert sich an einen seidenen Faden, damit man beruhigt so durch die Welt gehen kann. Ja, dann die Frage, warum ist die Welt dann so unruhig? Wer glaubt, darf ruhen in Gott. Er hat Frieden mit Gott. Kann es etwas Besseres und Schöneres geben? Vor allen Dingen sind diese Dinge, von denen ich hier rede, sind sie erfahrbar und nicht nur etwas Zusammengereimtes wie die Theorie, die Gott als Schöpfer leugnet. Christus lebt und des sind wir froh. Er ist der Friedefürst, der uns mit seinem Frieden erfüllt. Christus lebt in uns. Und das wird die Welt nie begreifen können, weil sie ihn nicht erkennen kann, solange sie sich dem Verführer dieser Welt hingibt. Trotzdem gilt für uns, die wir die Schrift haben, sich damit auseinanderzusetzen und darin zu forschen. Jede Zeit hat seine eigenen Herausforderungen, um nicht zu sagen Gesetze. Das bedeutet aber nicht, dass sein Wort heute nicht mehr die gleiche Gültigkeit hat wie zu der Zeit, da es aufgeschrieben wurde. Nun sind wir zwar nicht unter Gesetz und manch einer hat vielleicht wirklich nicht die Möglichkeit, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Dann mag Gott ihm auf andere Weise begegnen. Aber das sind wirklich nur Ausnahmen und können nur Ausnahmen sein. Gerade heute gibt es so viele technische Möglichkeiten, um Gottes Wort zu hören oder zu lesen. Das Gesetz, unter dem wir jedoch alle, die glauben, stehen, heißt Liebe. Und dazu gehört, dass ich aus Liebe mich mit meinem Nächsten beschäftige und wenn ich meinen Herrn Jesus wirklich liebe, dann gilt ihm das Gleiche und noch viel, viel mehr. Jeder Verliebte kennt es. Zeit und Liebe muss investiert werden, damit man sich näher kommt. Und nun ist Christus selbst uns entgegengekommen, aber im Umkehrschluss, und es sollte allenthalben mit Umkehr beginnen, sind wir gefordert, mehr über Gottes Absichten und Gedanken zu erfahren. Und wo kann dies besser gelingen als in dem, was er hat aufschreiben lassen? Dadurch ist uns die Hilfe unseres Lebens wortwörtlich entgegengekommen in Jesus Christus Und nun ist es an einem jeden persönlich, seine Hand zu ergreifen. Das bedeutet, wir dürfen unsere Angst und all unsere Sorgen bei Christus und unter seinem Kreuz ablegen. Ja, alles, was uns so schwer auf der Seele oder Schulter drückt, er hat dort alles aus Liebe für uns mit sich selbst aufhängen lassen. Also warum zögern wir und viele Menschen all unser Versagen und all unsere Schuld ebenfalls an den Nagel zu hängen? Manchmal oder manches ist auch wirklich nicht leicht abzugeben oder abzulegen, meinen wir. Doch bei Christus können wir alles loswerden und das beseitigt unsere innerste Lebensangst bei allem, was uns auch begegnet. Wie viele Menschen sehen wir, die Angst vorm Leben haben? Ja, wir haben richtig gehört, Angst vorm Leben. Wir reden zwar oft von der Angst vor dem Tod, aber eigentlich, wenn wir es genau überdenken, ist es die Angst vor dem Leben. Bedenken, dass ein jeder sterben muss, auf dass man klug wird, gilt natürlich. Vor allen Dingen für die, welche Christus noch nicht angenommen haben. Aber ich verstehe es manchmal unter Kindern Gottes nicht, denn dort soll die Hoffnung auf ein wahres Leben bei unserem Herrn die Oberhand haben und nicht die Angst vorm Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Doch Kindern Gottes ist die Schuld vergeben und wir dürfen leben durch ihn, durch Christus, der uns freigemacht hat. Auch wenn uns die Lebenslast zu schwer erscheint, unser Gott macht keinen Fehler und weiß, was er tut. Und damit will ich niemanden auf den Fuß treten und wenn ich es mir auch nur selbst sage, jedoch müssen und dürfen wir uns an dieser Stelle gegenseitig ermuntern und stärken. Das wiederum geht aber nur, wenn wir den gleichen hoffnungsvollen Glauben haben an den einen barmherzigen und wunderbaren Gott, der alles wohlführt. Gemeint ist der Glaube an einen großen Herrn, Jesus Christus, der den Tod und den Feind besiegt hat und damit auch unsere Angst überwunden hat. Das heißt nicht, dass uns nicht ab und an die Sorgen einholen, aber wir dürfen wissen, wo wir hingehen können und damit, wo wir Hilfe bekommen. Jesus möchte in allen Bereichen helfen, kann es, und das schließt unser gesamtes Leben mit ein. Paulus schreibt weiter davon, dass Gott es ist, der ausharrt und geduldig ist. Also sollten wir es doch auch können. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Es gilt also für uns nur ein Gesetz, und das ist das Gesetz der Liebe. Und dies beinhaltet auch einander, die Lasten zu tragen und abzunehmen, wo wir nur können. So heißt es im Galater 6. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Die Schrift kann uns dazu helfen, und durch sie werden wir ermuntert und gleichsam ermahnt. Deshalb müssen die geistlich Starken die geistlich Schwachen tragen. Das ist unsere oberste Pflicht. Damit wir alle gleichgesinnt dem Vater und den Namen Christi Ehre machen, zu seiner Ehre und seiner Herrlichkeit. Wenn also jemand am Boden liegt, ist es an den Kindern Gottes, ihm wieder aufzuhelfen. Dabei ist es eigentlich unerheblich, ob es schon ein Kind Gottes ist oder ob dieser Mensch noch draußen steht. Wichtig ist an dieser Stelle unser Leben und unser Zeugnis, denn die Schrift sagt weiter: Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Das gilt vordringlich für das Leben unter den Kindern Gottes, aber dürfen wir einen Unterschied machen vor denen, die doch unsere Nächsten sind, auch wenn sie die Gnade Christi noch nicht angenommen haben? Martin hat es gesagt, Gottes Liebe gilt für alle Menschen. Und ich kann nur einem anderen die Last abnehmen und tragen, wenn ich ihm Einlass gewähre. Dazu muss ich mein Herz aber dem öffnen, der mich verändern kann, damit ich den anderen überhaupt sehe. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Christus war uns in diesen Dingen ein gewaltiges Vorbild, denn er hat sich immer um die Schwachen gemüht und zuallererst sie versorgt. Wir kennen uns ja selbst am besten, wie schwierig es oftmals für uns ist, aufeinander zuzugehen. Aber durch die Hoffnung in uns können wir einander begegnen und mutig vorwärts gehen. Das sieht man oft. Doch wo die Furcht regiert, ist kein Vorankommen. Da steht man wie gelähmt, und das sieht man leider öfter. So macht die Hoffnungslosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes hilflos. Darum heißt es, aufzuwachen und im Glauben und im Vertrauen zu Jesus, der uns vorangeht und alles vorgelebt hat, loszugehen. Dazu brauchen wir ein gehorsames Herz. Das gilt uns als den Gläubigen aus den Nationen, wie seinem erwählten Volk, die erkennen sollen, wer der Herr ist. Darum geht Paulus weiter im Text, indem er von Christus als Diener redet. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht: Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wieder sagt er: Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder: Lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja: Es wird sein, die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Christus ist auf diese Welt gekommen, zuerst zu seinem Volk, den Juden, und dennoch ist das Heil für alle, einschließlich uns, die wir aus den Heidenvölkern stammen. In Christus sind die Verheißungen, die Gott vormals den Urvätern gegeben hat, bestätigt und erfüllt worden, und des Weiteren sind wir aus den Nationen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, aufgefordert, Gott zu loben und ihn zu preisen, wegen der Barmherzigkeit, die Gott an uns erwiesen hat. Und ich möchte heute nicht so sehr darauf eingehen, was wir eigentlich den Juden zu verdanken haben, denn das Heil ist aus den Juden, weil Jesus selbst ein Jude war. Der Messias ist von Gott zu seinem Volk gesandt, damit sie die Hilfe bekommen, die Gott sei Dank auch wir heute in Anspruch nehmen dürfen. Was fangen wir jetzt mit der uns zur Verfügung stehenden Gnade an? Es gibt für die Menschen nur zwei Möglichkeiten. Wir nehmen sie an und dürfen so Hilfe für unser Leben erfahren, oder wir lehnen die Gnade ab. Damit kommen wir in das Gericht, wo kein Fürsprecher, der unsere Schuld getragen und uns gerecht gemacht hat, für uns eintritt beim Vater. Alle sind schuldig und keiner gerecht vor Gott, es sei denn durch Christus Jesus, unseren Herrn. Deshalb müssen wir bei allem Lob und Dank auch die Warnung für uns ernst nehmen. In unserem Text zitiert Paulus vier Stellen aus dem Alten Testament, welche auf die Heiden gerichtet sind und nicht nur den Juden gelten. Erstens, David besingt unter den Heiden den einzigen Herrn. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Zweitens, wir dürfen mit seinem Volk jubeln und uns mitfreuen. Preiset ihr Heiden sein Volk, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und er wird an seinen Feinden Rache nehmen und entsühnen das Land seines Volkes. Drittens, wir sollen den Herrn loben und ihn preisen für seine Gnade. Lobet den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker. Und viertens, hier gründet sich der Glaube der Nation auf die Wurzel, den Messias Israels. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Paulus folgt damit dem Gedankengang, den wir nicht vergessen dürfen und was auch Gott so geplant hat. Gott erwählt sich selbst die Menschen und hat zuerst Israel erwählt als sein Volk. Doch gleichsam will er jeden Menschen retten, denn Adam wurde als Mensch geschaffen. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk haben wir ja ausführlich im Hauskreis betrachten können und sind immer wieder an die Stellen der Verheißungen gekommen, wo auch die Nation in den Glaubensvätern mitgesegnet sind. Doch die Reihenfolge und Ordnung Gottes sind nicht einfach so wegzuwischen, will ich sagen, und damit zu meinen, Israel wäre rausgefallen aus der Gnade und dem Plan Gottes. Nein, Gott kommt zum Ziel, auch mit Israel, zu seiner Zeit. Darum dürfen wir dennoch froh sein, dass uns auch sein Heil erreichte. Und da stehen wir nun. Erinnern wir uns noch an die Eingangsfragen? Gott möchte, dass jeder seine Lebensangst verliert und ihm bis ins Kleinste vertraut. Wenn ich dir vertraue, mein Gott, bekomme ich neue Kraft, heißt es in einem Lied. Gott hat in seinem Sohn Jesus Christus alles für uns getan, damit wir keine Angst mehr auf dieser Welt zu haben brauchen. Durch die Kraft Gottes sind wir in der Lage, unsere Hilflosigkeit zu überwinden und auf das Wesentliche zu hoffen. Und das Wesentliche ist, bei Jesus Christus zu sein. Was hindert es also daran, dass du zu Christus kommst und ihm dein Leben gibst, wenn du es noch nicht getan hast oder nicht gewagt hast? Und was beschwert uns, die wir schon zu Christus gehören dürfen, ihm alles anzubefehlen und der Hoffnung in uns freien Lauf zu geben und dementsprechend zu leben? Mein Gebet an dieser Stelle lautet: O Herr, schenke mir diese Gelassenheit, voller Glauben und Vertrauen die Hoffnung in mir durch dich wirken zu lassen und damit zum Segen für andere zu werden. Das kann nur der Herr Jesus Christus schenken, denn selber können wir es nicht machen, beim besten Willen nicht. Nur durch seine Gnade und Barmherzigkeit sind wir in der Lage, in seinem Willen zu leben. Und das führt uns dann auch zum letzten Gedanken. Wenn wir Jesus haben, sind wir nicht hilflos und können unser Leben, wie es ist, bei allen Hindernissen und trotz mancher Probleme dankbar annehmen. Denn er hat uns diese Hoffnung gegeben, die alle Schwächen überwindet und uns zu Siegern macht. Denn Christus hat für uns den Sieg errungen. Vergessen wir nicht, sein Blut bedeckt meine, bedeckt unsere Schuld. Er führt nur gute Wege und wird uns zum Ziel bringen, wenn wir darauf trauen, dass Gott einen Plan für unser Leben hat und nur unser Bestes will. So kann Paulus mit den Worten der Hoffnung enden, die so wichtig für unseren Glauben sind. Denn unsere Hoffnung beruht nicht auf uns selbst, sondern kommt von Gott. Dazu gehört die Geduld, die Zuversicht, die Treue, der Glauben, die Demut und alles andere. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind überreich beschenkt mit Hoffnung. Er wird's wohl machen. Amen.